Deutschlandfunk, Interview.
Wenn ich jetzt den Namen Tönnies nenne, nun ja, dann denken Sie vermutlich an Schweine. Und erlauben Sie, den Begriff oder das Wortspiel an schweinischen Umgang auf der einen Seite mit Tieren, aber eben nicht nur mit diesen Kreaturen, sondern auch mit Menschen. Das System Tönnies. Darüber wollen wir gleich reden, aber eben nicht nur über das System Tönnies, sondern grundsätzlich fragen, ja, was steckt denn eigentlich dahinter und was läuft am deutschen Arbeitsmarkt falsch, dass Tönnies eigentlich nur das Synonym für etwas ist, was leider zu einem sehr viel verbreiteten System inzwischen geworden ist. Darüber möchte ich reden mit Gerhard Bosch, den ich erstmal herzlich am Telefon begrüße, den Arbeitsmarktexperten. Guten Morgen, Herr Bosch.
Guten Morgen, Herr Zurheide.
Herr Bosch, Sie haben gerade, und Sie haben mir das gestern schon vorab zugeschickt, nochmal einen aktuellen Forschungsbericht des Institutes Arbeit und Qualifikation aus Gelsenkirchen zugeschickt. Wenn ich jetzt Sie bitte, die Kurzfassung der Lage in der Fleisch- und Schlachtindustrie zu geben, wie lautet dann Ihre Einschätzung?
Ja, die skandalösen Zustände Wildwest in der Fleischindustrie sind seit Anfang 2000 bekannt. Die Branche hat die Politik an der Nase herumgeführt, hat immer wieder Selbstverpflichtungen versprochen, Besserung versprochen. Das ist nicht passiert. Und der Höhepunkt war jetzt in der Corona-Krise die große Ansteckung. Die Politik konnte sich nicht mehr verstecken. Und es ist wirklich zu einer weitreichenden gesetzlichen Regelung gekommen, nämlich zu einem Verbot der Werkverträge, also der Vergabe an Sub-Sub-Unternehmen, für deren Arbeitsbedingungen sich Herr Tönnies angeblich nicht mehr verantwortlich fühlt.
Wir werden gleich noch über das sprechen, was das insgesamt heißt. Aber ich will noch mal einen Moment zurückschauen. Sie haben darauf angesprochen, dass die freiwilligen Selbstverpflichtungen, die es ja gibt, und Klammer auf, die gibt es ja, weil die Zustände mehr als einmal berichtet worden sind, auch, glaube wir beide haben da mehr als einmal drüber gesprochen. Warum wirkt das mit diesen Selbstverpflichtungen nicht?
Ja, weil man eigentlich kein Interesse daran hat. Da steckt viel Geld hinter, große Profite. Es macht eben einen Unterschied, ob man einen billigen Subunternehmer bezahlt, der seinen Leuten 5 bis 6 oder 7 Euro gibt, ihnen noch Geld dafür abzieht durch unwürdige Wohnbedingungen, oder ob man Leute als eigene Beschäftigte anstellt, möglicherweise dann auch sich einen Betriebsrat bildet, der darauf achtet, dass die gesetzlichen Regelungen auch eingehalten werden, dann wird die Angelegenheit schon teurer. Für den Konsumenten auch etwas, wobei das nicht einen großen Preissprung bringen würde.
Jetzt gehen wir mal weg vom Fleisch und der Fleischindustrie. Das ist hinreichend in diesen Tagen besprochen worden. Wenn ich Sie allgemein frage, der deutsche Arbeitsmarkt, ich habe so Zahlen im Kopf, dass wir ähnlich wie die Vereinigten Staaten einen den höchsten Anteil, also weit über 20% an ja, prekär Beschäftigten oder wie auch immer das definiert ist, haben. Wie sehen Sie den deutschen Arbeitsmarkt heute im Jahr 2020?
Ja, der deutsche Arbeitsmarkt hat bis vor der Corona-Krise zwei Seiten gehabt. Ein riesiger Arbeitsmarktaufschwung, Beschäftigungsniveau auf Rekordstand. Auf der anderen Seite haben viele Leute daran nicht teilgehabt, an dem Wohlstandsgewinn. Und wir haben in der Tat seit Anfang des Jahrtausends haben wir einen kräftig expandierenden Niedriglohnsektor, über 20%, so wie in den USA, das ist richtig. Allerdings haben bei uns die gering Bezahlten eine Krankenversicherung. Und der Hauptgrund dafür ist, dass die Tarifbindung gesunken ist. Früher, also so um 1990, wurde fast jeder in Deutschland nach einem Tarifvertrag bezahlt. Da bekam man als qualifizierte Verkäuferin bekam man eben 14 bis 15 Euro nach heutigem Stand. Und wenn das Unternehmen nicht mehr einem Arbeitgeberverband angehört, dann bekommt man häufig nur den Mindestlohn. Und das genau ist der wichtigste Grund für die Zunahme von Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland.
Welche Branchen sehen Sie denn jetzt jenseits der Fleischindustrie, über die wir da gesprochen haben?
Ganz viele Branchen. Die Fleischindustrie hat ja nur 40.000 Beschäftigte, der innere Kern. Das ist eine kleine Branche, allerdings mit großen Profiten. Der größte Bereich ist der Einzelhandel und die Gastronomie. In der Gastronomie ist jeder zweite ein Niedriglohnbezieher. Das ist sozusagen der größte Block. Dann gibt es viele andere Branchen, die Paketzulieferer und Taxifahrer und viele kleine private Dienstleistungen vor allem. Und andere Bereiche der Nahrungsmittelindustrie.
Jetzt kommen wir mal hin zu den Lösungen. Sie haben es gerade schon angesprochen. In der Fleischindustrie war der politische Druck offensichtlich inzwischen so groß, dass es da Änderungen geben musste und auch konnte, dass es da Mehrheiten gegeben hat. Die Werkverträge als alleiniges Problem, ist das der richtige Ansatz?
Nein, das ist ein Ansatz, weil die Auslagerung auf Werkvertragsunternehmen und in undurchsichtige Sub-Sub-Unternehmerketten ist ja das Ziel darauf, den Beschäftigten nicht mehr möglich zu machen, sich zu wehren, weil man nicht mehr gemeinsam beschäftigt ist beim Unternehmer. Da werden Betriebsratsbildungen verhindert. Also insofern ist die Begrenzung der Vergabe nach unten ist schon ein wichtiger Schritt. Aber ich sehe als wichtigsten Schritt einen höheren Mindestlohn, der das Lohngefüge nach unten stabilisiert. Also der Mindestlohn hat ja in der Fleischindustrie schon etwas bewirkt. Und dann muss darauf aufbauen, ein Tarifvertrag. Und wir hatten zum Beispiel im deutschen Einzelhandel bis 2000 hatten wir eine 100%ige Tarifbindung, weil die Tarife allgemein verbindlich waren. Dann haben die Arbeitgeber gesagt, das Schluss damit. Und heute sind wir nur noch bei 37% und immer mehr Unternehmen gehen raus. Und die Lohnstruktur bröckelt, selbst wenn die Wirtschaft wächst. Also wir müssen zurückkommen zu einer höheren Tarifbindung.
Auf der anderen Seite heißt das Argument dann immer, da gehen Arbeitsplätze verloren. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Ja, das haben wir ja auch gehört, bevor der Mindestlohn eingeführt wurde. Katastrophenszenarien, die alle nicht eingetreten sind. Im Gegenteil, in den Branchen, in denen schlecht bezahlt wurde, ist die Beschäftigung sogar stärker gewachsen als in den anderen Branchen. Der Grund ist wahrscheinlich, die Leute haben mehr Geld in der Tasche und können sich mehr leisten. Außerdem sehen wir, wenn wir einen Blick werfen in die skandinavischen Länder, wo die Tarifbindung bei 90-100% liegt, dass dort die Beschäftigungsquote, also der Anteil der Erwerbsbevölkerung, die tatsächlich einen Job haben, deutlich höher ist als bei uns. Also das ist wirklich kein Grund. Man kann natürlich nicht von heute auf morgen Lohnsteigerung von 20% durchführen, aber Schritt für Schritt ist das durchaus möglich.
Jetzt kommt natürlich die andere Frage, wenn Tarifbindung für oder allgemeinverbindlich Tarifverträge für allgemein verbindlich erklärt werden, wenn der Mindestlohn erhöht wird, dann kommt die Frage, wofür brauchen wir dann noch Gewerkschaften?
Ja, das sehe ich nicht so. Klar, einige Gewerkschafter sagen, wenn der Tarifvertrag allgemein verbindlich ist, hat man keinen Anreiz mehr, in eine Gewerkschaft hineinzugehen. Da ist auch was dran. Aber andererseits ist es so, wenn bestimmte Normen gelten und dann die Gewerkschaften über starke Betriebsräte eigentlich der wichtigste Akteur sind, die dafür sorgen, dass diese Bedingungen auch eingehalten werden, dann können sie ja durchaus Mitglieder werben. Und wir haben ja gesehen, dort, wo die Tarifbindung sich verringert hat, sind Gewerkschaften teilweise aus den Betrieben ganz verschwunden. Also es hängt auch dann von den Gewerkschaften ab, die dann ihre Rolle als Arbeitsinspektion und Bearbeitung aller Beschwerden der Beschäftigten wirklich ernst nehmen.
Sehen Sie jetzt in diesen Tagen und in diesen Monaten ein ernsthaftes Zeitfenster, dass sich da politisch etwas ändert, in dem Sinne, wie wir beide das hier gerade diskutieren?
Leider nicht. Also es passiert nichts von selbst. Das passiert alles nur auf Druck. Das muss ein politisches Thema werden. Das ist mit dem Mindestlohn gelungen. Der stand ungefähr 10 Jahre auf der politischen Agenda und dann war er quasi unvermeidbar, weil er so viel Rückhalt gefunden hat in der Bevölkerung. Bei der Tarifbindung ist das viel schwieriger, weil das viel komplexer ist, weil es geht ja nicht um eine fixe Größe, sondern es geht um ein ganzes Lohngitter. Also Bezahlung nach Qualifikation, nach harten Arbeitsbedingungen für Verantwortung. Das ist schwerer auf eine einfache Lösung zu bringen. Aber es muss eben zu dem Paket gerechte Bezahlung gehören. Und ich glaube, in unserer Bevölkerung gibt es ein großes Gerechtigkeitsgefühl. So, wenn man das politisch geschickt macht und die Gelegenheitsfenster wie jetzt nutzt, dann sehe ich durchaus eine Chance.
Geben Sie noch mal ein Beispiel in der Altenpflege zum Beispiel. Was ist der Tarif und was wird da zum Beispiel da, wo nicht Tarif gezahlt wird am Ende, was kommt da für die Menschen mal raus?
Na, der Goldstandard ist der Tarif des öffentlichen Dienstes. Da gehen die Gehälter bis 3.400, 3.500 Euro. Das ist ein wirklich ordentliches Gehalt und auch angemessen. Dann gibt es private Tarifverträge, also für einzelne Wohlfahrtsverbände, die liegen schon darunter. Und gezahlt wird in Ostdeutschland zum Teil nur bis 1.900 Euro oder 2.000 Euro. Also die Spannbreite ist gigantisch. Das heißt, man muss den Beschäftigten auch klar machen, wenn ihr eine Tarifbindung habt, dann gewinnt ihr auch wirklich etwas.
Gerd Busch war das mit Vorschlägen, wie der Arbeitsmarkt in Deutschland wieder in Ordnung gebracht werden kann. Herr Busch, danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.